Wenn meine kalkulatorischen Fähigkeiten mich nicht trügen, darf ich euch heute zu Episode 29 von Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast, begrüßen. Das letzte Mal, dass wir gequatscht haben, ist schon eine ganz schöne Weile her, nämlich direkt nach WrestleMania Night 2. Aber natürlich zum nächsten WrestleMania Backlash Event müssen wir natürlich wieder ran. Trotz Reise, Urlaub oder andere Arbeitsverpflichtungen. Und dabei, wie immer an meiner Seite, Martin. Guten Morgen, Nachmittag, Nacht, wie auch immer. Servus.
Genau, Markus, ne, du bist gerade in Japan. Das ist auch mal eine Neuigkeit.
Yes, von Dallas nach Japan, Schwiegereltern besuchen. Aber trotz des Urlaubs muss natürlich über Wrestling gequatscht werden, weil Wrestling muss sein. Ich bin glücklich, lustigerweise bin ich auch direkt am Tag, an dem Dontaku war, in Fukuoka in Japan angekommen, aber leider war es dann zu weit weg am anderen Ende von Japan. Deswegen konnte ich die Rückkehr von Jay White nach Japan und von den Good Brothers leider nicht live sehen.
Ja, schade. Naja, aber zumindest. Ja, jetzt konntest du dir ein WWE-Pay-Per-View anschauen, ein Premium-Live-Event, der gar nicht so schlecht war.
Ja, ich hab natürlich alles nachgeholt. War ja wirklich wrestlerisch ein richtig guter Event. Also hätte man so nicht mit rechnen können.
Ja, also an sich vom Potenzial der Karte her schon. Aber es wird ja bei WWE auch nicht immer ausgeschöpft. Diesmal ist es ja sehr gut ausgeschöpft worden. Ne? Von daher vom rein wrestlerischen keine Klagen, abgesehen von den zwei halt weniger wichtigen Matches. Die Klage richtet sich ja bei der Frage, was wurde hier für die zentrale Story getan und für den um die zentrale Story, um den zentralen Protagonisten. Darüber wird zu reden sein.
Genau. Bemerkenswert, bevor wir da einsteigen, bemerkenswert fand ich auch, dass ja viele verrückterweise Rematches von WrestleMania gab und dass die qualitativ durch die Bank hochwertiger waren als das WrestleMania-Pendant. Gar bei Seth gegen Cody war da nicht viel zu machen, aber es war schon auf der gleichen Ebene. Und die anderen Matches, gerade AJ gegen Edge, war deutlich besser aus meiner Perspektive.
Besser auf jeden Fall.
Deswegen top. Aber du hast schon angedeutet, es gibt natürlich auch Ungereimtheiten. Gerade die Darstellung des Six-Man-Tag-Main-Events, Drew McIntyre, Roman Reigns. Wo will man hin? Gerade unter dem Lichte des neuen Vertrages von Roman Reigns. Erleuchte uns doch mal ein bisschen, Martin.
Ja, der neue Vertrag von Roman Reigns über den neuen Vertrag von Roman Reigns oder über das, wo es hingehen soll.
Klar.
Ja, fangen wir mal mit dem Vertrag an.
Erstmal die Basis abdecken und dann spekulieren wir.
Genau. Ja, am Tag vor WrestleMania Backlash hat Roman Reigns sich bei einem Live-Event, der nicht vor der Kamera war, so eine House-Show, ans Publikum gerichtet. Und das war in Trenton, New Jersey, einer Stadt mit so ungefähr 80.000 Einwohnern, und hat sich an sie gerichtet und hat gesagt, ja, ich danke euch jetzt für euren Support über all die Jahre. Ich war jetzt schon öfters da. Ihr habt mich immer unterstützt. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ich bin in einer neuen Phase meiner Karriere und weiß nicht, ob ich nochmal wiederkomme hierher. Was dahinter steckte, ist inzwischen offenbar geworden durch einen Bericht des Wrestling Observer Dave Meltzer, der da auf jeden Fall drin war. Es ging nicht darum, dass Roman Reigns sagen wollte, ich höre bald auf. Es ging darum, dass Roman Reigns inzwischen jetzt einen neuen Vertrag mit WWE unterschrieben hat, der sein Programm, der sein Schedule, sein Terminplan deutlich eindampft. Es war, der Wortlaut war, weit weniger Termine für Roman Reigns. Und Hausshows, wie eben mit eben in so 80.000 Einwohnerstädten wie Trenton, gehören dann halt tendenziell nicht mehr dazu, zu seinem künftigen Auftrittsplan. 200 Matches pro Jahr, wie er zu seinen Hochzeiten hatte, wird es halt nicht mehr geben. 100, wie es 2019 war, wo noch das letzte Jahr vor der Pandemie war, wo man seriös es hochrechnen kann. Wobei er andererseits ja nicht die ganze Zeit da war, weil er da ja noch seine Leukämiepause hatte. Aber das 100 werden es wahrscheinlich auch nicht mehr pro Jahr. Und TV-Pausen hat er sich ja in letzter Zeit auch schon öfters mal gegönnt. Das wird es wahrscheinlich dann auch, das wird dann jetzt halt auch die Regel werden. Und in der jüngsten Europatour hat man auch so ein bisschen das Muster erlebt. Er war in London, er war in Paris, war nicht in Leipzig und allen anderen Städten. Big Time Roman ist so ein bisschen dann das Standardstichwort, ja.
Ja, das ist ja auch das zeigen, dass er beworben wird für SmackDown am 24. Juni, dann für Money in the Bank am 2. Juli und dann für SummerSlam am 30. Juli. Zwischendurch keine House-Shows. Für SmackDown wird er sicherlich noch auftreten vor SummerSlam, aber man merkt schon, dass nicht mehr mit ihm geworben wird in näherer Zukunft und das wird sicherlich auch für die Ticketverkäufe nicht einfach. Ja. Aber ich meine, er hat sich in den letzten Jahren verdient. Man sieht, er ist nicht umsonst da, wo er ist. Er hat sich diesen Rang erarbeitet. Das hat auch Kenny Omega jetzt vor kurzem in einem Interview gesagt. Roman ist halt einfach der Wrestling-Star, der aktive Wrestling-Star der Welt zurzeit.
Ja, genau. Muss man neidlos anerkennen. Und immer wenn es halt ist, so wegen so, jetzt zieht er sich zurück, die anderen reißen sich den Arsch auf. Und ich finde, da ist auch so ein bisschen, also für mich ist das auch so ein verrutschter Maßstab, weil letztlich, was ist der Wahnsinn hier, was ist hier der eigentliche Wahnsinn, dass ein Star nur halt ausgewählte Auftritte hat oder dass WWE einen Terminplan hat, der die Leute für 200 Matches pro Jahr auf on the road schickt. Also was ist hier der eigentliche Wahnsinn? Also das ist ja, also eigentlich sollte es für mich eher generell die Normalität sein, mit Rücksicht, nichts gegen den Wunsch vieler Fans und den Anspruch, sie immer wieder zufriedenzustellen, aber einfach dieser über, ob dieser Schedule von WWE generell noch zeitgemäß ist. AEW hat ja keine Pläne in die Richtung. Darüber wird auch irgendwann mal zu reden sein, weil dieser Schedule ist halt auch einfach, ist nicht gut für die Gesundheit, auf die Dauer auch. Und
er ist ja schon abgeschwächt worden.
Naja, eben.
In der Vergangenheit, also. Ja, sehe ich komplett so.
Dass es generell zur Regel geworden ist, dass ältere verdiente Stars da eben ihre Erleichterung bekommen. Das war ja früher auch nicht üblich. Jetzt ist es üblich, also außer halt für Hulk Hogan, klar, für Leute auf ganz dem Level, aber mittlerweile ist es ja auch, ne, ein Rey Mysterio ist nicht mehr ständig im Einsatz, ein Randy Orton ist nicht mehr ständig im Einsatz, ist ja auch gut so, und Roman Reigns ist auf jeden Fall natürlich auf dem Rang, an dem er sich das verdient hat, absolut klar, und es hat auch was Gutes, finde ich, weil, der alte Spruch, willst du gelten, mach dich selten, Brock Lesnar hat davon profitiert, dass er halt immer wieder seine Pausen macht und dann halt immer wieder frisch zurückkommt. Dann ist es halt wieder mehr was Besonderes. Und diesen Faktor hat Roman Reigns dann jetzt halt auch noch auf seiner Seite. Plus mehr Zeit für die Familie, 5 Kinder. Ich finde schon eines ein bisschen fordernd, das mit Beruf zu vereinbaren. 5 ist vielleicht auch noch mal ein bisschen schwieriger. Dann, also wie es um seinen Fitnesszustand bestellt ist, nach der Leukämieerkrankung, ein bisschen scheint sich das ja auch ausgewirkt zu haben. Kann er vielleicht auch nicht schlecht tun, dass er da ein bisschen mehr Erholungspausen bekommt, um da einfach, ich hatte ihn ja kurz danach auch für Sport 1 mal interviewt. Hat er schon, ist schon eigentlich seit längerem in dem Modus, so von wegen so, okay, wie lange geht das noch in dem Tempo? Hat er, da war auch so sein Wortlaut, so von wegen so, ich kann das, was ich hier jetzt mache, auf dem Niveau nur noch ein paar Jahre machen. Und aus dem will ich das Beste rausholen. Und ja, genau, jetzt ist halt diese neue Phase, die vielleicht auch irgendwann in noch mehr Hollywood und ähnliches Auslügen münden wird. Von daher, für Roman Reigns persönlich alles gut. Aber andererseits, was bedeutet das jetzt für WWE? Als John Cena ungefähr in diese Phase eingetreten ist, in die Roman Reigns jetzt eintritt, war absehbar, dass Roman Reigns als der Nachfolger ausgewählt wird. Wen sieht man jetzt in der Hinterhand, als um das Roman Reigns Erbe auszufüllen?
Ja.
Das finde ich jetzt eine etwas schwierigere Frage.
Wer wird die Alternative? Also naheliegendste Möglichkeit ist Drew McIntyre.
Ja.
Aber da hat man den Schritt, den man erwarten konnte, jetzt am Sonntag halt nicht gegangen. Ist man nicht gegangen. Ich meine, inwieweit hat denn der Sonntag dazu geführt, dass Drew McIntyre eine größere Gefahr für den Titelrun von Roman Reigns geworden ist? Null.
Ja, also bis zu einem gewissen Punkt des Matches konnte man denken, okay, Drew McIntyre wird hier als was Gutes dargestellt, ne, als einer, mit dem Roman Reigns ausweicht, der sich hier strategisch immer die Usos ins Rennen schickt, statt sich selber. Und der Moment, der war dann auch gut aufgebaut, wo Drew dann tatsächlich in den Ring gestiegen ist und wo Roman sich an einer Stelle verrechnet hat und sich eingetaggt hat, wo dann auf einmal dann Drew McIntyre vor ihm steht. Bis dahin, was nennst du? Aber ja, also wer jetzt als unbedarfter Beobachter dann am Ende sieht, naja gut, okay, am Ende wirft Roman Reigns Drew McIntyre durch einen Tisch und fertigt dann Riddle ab, Ende. Also, da geht man doch mit dem Gefühl raus, okay, Drew McIntyre hat es jetzt halt nicht gebacken gekriegt. Ohne dass das jetzt irgendwie ein, also auch nur subtile Andeutung war jetzt in Richtung, ja, der Drew McIntyre ist eine Bedrohung für Roman Reigns. Also das hat das jetzt halt überhaupt nicht vorangebracht. Darüber rätsle ich.
Ja. Ich sehe halt auch den Mehrwert in dieser Paarung nicht. Ich bin eh grundsätzlich abgeneigt von so sinnlosen Six-Man-Tag-Matches, aber warum ist man nicht...
Das ist ein guter TV-Main-Event normalerweise, ne?
Ja, genau. Ja. Deswegen, wieso ist man nicht... Man hat bei der SmackDown nach WrestleMania perfekten Aufbau gehabt für ein WrestleMania Backlash zwischen Shinsuke Nakamura und Roman Reigns. Das hat man komplett fallen lassen. Jetzt hat Shinsuke einmal eine Backstage in der Interview das erwähnt. Ansonsten wäre das doch ein Top-Match gewesen für zwischendurch. Und da hätte man das Tag-Team-Match machen können.
Hm. Gut,
das wäre für mich sinnvoller gewesen.
Wäre es nicht schlecht gewesen, aber natürlich mit dem Problem, dass kein Mensch glaubt, dass Shinsuke Nakamura Roman Reigns besiegen könnte.
Naja, aber so haben wir jetzt einen Titel, einen Typ, der zwei Titel hält, der jetzt seit über einem Monat nie verteidigt wurden. Und man hat uns geteasert mit einer wirklich coolen Story zwischen RK-Bro und den Usos mit einer Tag-Team-Unification, die man dann auf sinnloseste Art und Weise hat droppen lassen. Also mir kommt der Mehrwert dann nicht klar rüber.
Ich weiß auch nicht. Also jetzt man wollte Roman Reigns da jetzt in diesem Main-Event haben, was okay ist. Ist auf jeden Fall, man sieht an den Zuschauerreaktionen, die er hat, es ist immer gut, wenn Roman Reigns mit dabei ist. Aber ja, gerade eben unter den Umständen, dass da eigentlich sein, also wenn wir blicken auf diesen Sommer, SummerSlam und die große Show in Cardiff, Clash at the Castle, wer soll da sein Gegner sein? Ja, es gibt zwei Optionen kann es hinauslaufen, Cody Rhodes oder Drew McIntyre. Und gerade jetzt in Cardiff muss ja eigentlich Drew McIntyre sein.
Ja.
Außer, okay, du kannst sagen, wenn Tyson Fury sich tatsächlich mitmischt, kann das Drew McIntyre Tyson Fury sein. Okay, weiß ich jetzt aber nicht. Kenne ich nicht unter Planung nicht. Wenn wir mal davon ausgehen, das ist vielleicht Tyson Fury nicht dabei. Dann, also, wer außer Drew soll es sein, ne? Und dann musst du ja die Story dann vorantreiben. Und vor allen Dingen auch, da stehst du auch vor der Frage, also kannst du Drew dieses Match verlieren lassen, wenn du es ansetzt. Vor
richtig
70.000 britischen Fans. Also,
ja, ne?
Ich meine, wir sind nicht mehr in den alten Zeiten, wo dann Randale und das Gebäude auseinandergenommen wurde, wie früher in den 70ern oder weiß nicht wann. Also, schwer, da nicht irgendwie mit einem Sieg von Drew McIntyre zu planen über Roman Reigns, oder?
Oh. Die Gewichtigkeit dieses Moments, wenn Roman Reigns den Titel verliert, wenn man den so herschenkt wie den Ende des Streaks des Undertakers, dann schießt man sich selber ins Bein. Wenn Roman Reigns Titelrun endet, da hat man die Möglichkeit, einen neuen Topstar zu kreieren. Wenn das dann nächstes Jahr bei WrestleMania The Rock wird, das wäre komplett vergeudet. Deswegen ist eigentlich für mich jetzt zumindest ein Titel muss in Wales an Drew McIntyre gehen.
Was ist auch schon wieder.
Ansonsten.
Was auch schon wieder dann wieder ein bisschen halbherzig ist, ne? Ein Titel, ja, okay, nur ein Titel.
Ja. Aber Drew McIntyre hat selber gesagt, er will eigentlich ein Brand, ein Titel. Cody ist für mich, der wäre jetzt zu früh. Das ist so eine Story, die wirklich so emotional ist. Da muss er noch ein bisschen hingebaut werden. Ja. Das können sie jetzt ja nicht rausklatschen.
Finde ich schwierig, ja, weil das finde ich ja recht. Das ist jetzt gerade echt schwierig zu managen. Wenn wirklich The Rock dabei ist, wenn wirklich The Rock da ist, dann finde ich es echt schwierig. Wenn er sagt, wenn WWE bald eine Absage kommt und The Rock sagt, sorry, ich schaff's nicht, dann wäre für mich der Weg klar. Dann wäre für mich der Weg klar, Roman Reigns. Vielleicht eben, ja, dass er den Titel mal zwischenzeitlich verliert an Drew McIntyre, ihn sich dann zurückgewinnt und dann ist die WrestleMania-Story Roman Reigns gegen Cody Rhodes, weil, wirst du nicht, da wirst du auf, also organisch wirst du nichts Besseres finden können, glaube ich, mehr im Lauf des nächsten Kalenderjahres, beziehungsweise im Lauf des Jahres, in dieser Saison.
Ken Owens gegen Ezekiel ist schon gut.
Ja, ne, aber, aber so finde ich es schwierig, weil also Cody Rhodes zwischen Drew und The Rock einschieben, irgendwo verschenkt.
Nee, ist richtig.
Danach damit zu planen, ja wann? WrestleMania 40, SummerSlam 2023. Bis dahin ist die Luft raus aus der Nummer.
Ja, du hast ja halt durch diese Titel Unification hast du halt auch die Möglichkeit genommen, andere Leute an den Gipfel zu stellen, ohne Roman Reigns seinen Run zu beenden. Weil wenn wirklich The Rock da ist, wie du schon gesagt hast, dann muss er ja im Endeffekt aus WWE sich Champion sein. Ich finde immer noch, das Match könnte auch ohne Title on the Line sein. Rock gegen Roman reicht doch so.
Prinzipiell bin ich da derselben Meinung wie du. Das muss eigentlich gar nicht sein, ne?
Genau.
Ja, aber
was machst du? Stehen mit Cody Rhodes, mit Drew McIntyre, so viele Leute in der zweiten Reihe, die darauf warten, den großen Titel wieder oder erstmalig zu halten. Hm. Und das ist einfach in absehbarer Zeit nicht möglich, wenn The Rock mit Roman bei WrestleMania nächstes Jahr kollidieren sollte um die Titel. Weil dann wird Roman den Titel auch nicht abgeben, bin ich mir sicher.
Auf jeden Fall, wenn dann mal nur zwischendurch, ja. Aber
die werden den langen Streak nicht beenden.
Ja, das ist auch, also hat die auch die kann man auch nicht ausschließen, dass man sagt, Reigns muss den Titel behalten. Aber ja, es wird eine Herausforderung, weil man setzt so viel, unendlich viel auf eben Roman Reigns. Da leidet schon was drunter. Es ist also nichts, soll keine Kritik an Roman Reigns sein, um Gottes Willen, nein, völlig verdient an diesem Platz. Das ist schon schwierig. Also bist du ihn wirklich so in diesen modernen Zeiten so lange da so ununterbrochen da stehen lassen wie seinerzeit Hulk Hogan, was einfach echt eine ganz andere Ära und Zeitraum war. Also aber das ist ja jetzt einfach der letzte Vergleich, also der letzte Maßstab, den man da anlegen kann, weil so lange wie eben Roman Reigns jetzt Champion ist, so lange war zuletzt Hulk Hogan Champion bei WWE. Und das war ja wirklich eine ganz andere Zeit. Da gab es noch kein Raw, da gab es noch keine wirklichen TV-Shows auf dem Level. Und da war das generelle Erzähltempo von WWE, von WWF damals viel, viel langsamer als heute. Und
richtig.
Also da holt man sich schon eine Herausforderung ins Haus.
Gleich herausfordernd, aber gleichzeitig finde ich es halt auch, gerade weil es nicht wirklich in diese Zeit reinpasst, so erfrischend und so, weil es ja auch durchweg ein stark dargestellter Run ist. Ist ja nicht so, wird ja nicht rumgepimmelt, sondern ist ja wirklich alles vor, alles auf Action. Und wenn man jetzt das außen vor lässt, dass wirklich dadurch viel unter den Tisch fällt, ist der Run, wenn man nur den Run in sich betrachtet, ist ja schon 1A mit Sternchen.
Das ist halt auch eine Herausforderung, auch eben abseits des Titels dann die interessanten Storys zu schaffen, wo halt die Fans der Leute, die eigentlich auch diesen Titel halten könnten, da trotzdem zufrieden sind.
Genau, ja.
Ist nicht ganz so einfach. Und zum Beispiel diese Cody Rhodes Story. Also wie lange kannst du das? Also jetzt denkst du dir, ja, also wenn der jetzt irgendwie in so einem gewissen Zeitraum diese emotionale Story, ich vollende das Erbe von Dusty, von meinem verstorbenen Vater, hol den Titel, den er nie gewonnen hat. Ja. Die Story drängt sich einfach auf. Mehr als anderthalb Jahre auf die lange Bank zu schieben, das kann schwierig werden. Ja,
ja klar. Aber gleichzeitig, wenn es dann passiert in 2 Jahren, dann redet man, wow, WWE Long-Term Storytelling, überragend, wow. Heißt, es ist genau wie Hangman Page gegen Kenny Omega. Gut, da war es ein Jahr ungefähr.
Ja, aber AEW ist halt ganz anders konzipiert. Und
absolut, ja. Vollkommen richtig, ja.
Und da kann man halt auch, das verschafft einem halt auch andere Möglichkeiten. Aber wie es halt oft so bei WWE ist, dass halt nur von Woche zu Woche geschaut wird, abseits eben dieser ganz großen Stars, macht es schon nicht ganz so leicht. Ob man Cody mit derselben Energie präsent hält, ne? Also jetzt gerade gegen Seth Rollins ist es gut. Gute Story. Das schadet nicht. Es wird jetzt vielleicht ja nochmal ein Match bei Hell in a Cell geben. Aber das jetzt noch anderthalb Jahre so durchzuhalten, kompliziert.
Ja, ist richtig. Also da haben sich wirklich ein Brett hingenagelt mit der. Es wäre wirklich wenn man einfach keine Titel-Unification gemacht hätte, wäre das ja einfach umgehen zu sein.
Ja.
Aber man hat sich das selbst so aufgebaut und jetzt bin ich gespannt, wie man da charmant rauskommt aus der Situation.
Genau, weil im Grunde genommen, ne, es wäre dann ja schon irgendwo wieder eine Schwächung von Roman Reigns, ihm jetzt einen dieser Titel abzunehmen.
Ja.
Wie elegant macht man das, ne?
Genau.
Gute Frage.
Aber wir müssen ja auch noch.
Das Szenario Drew nimmt ihm im Sommer den Titel ab. Ist vielleicht, geht dann zu einer der Shows, dann mutmaßlich Raw mit dem einen Titel. Und dann wird Drew vielleicht zum Heel und wird der Gegner von Cody Rhodes in Richtung WrestleMania 39, ja. Auch eine Option. Aber
ja,
ist jetzt sehr ins Blaue. Ja.
Absolut, absolut. Aber wir müssen auf jeden Fall meines Erachtens noch auf die anderen vier Teilnehmer des Main Events gucken. Weil ich finde auch gerade seit WrestleMania haben die Usos extrem von Roman Reigns profitiert, machen schon die ganze Zeit, aber ist schon sehr unterhaltsam, weil Randy Orton auch derzeitig so unglaublich gut ist. Ich war richtig, richtig, richtig voller Vorfreude auf das Titel Unification Match zwischen beiden. Und es war wirklich eine starke Enttäuschung, dass man das dann so umgebaut hat. Weil RK-Bro und Usos funktionieren auch richtig gut. Die RK-Bro ist immer noch so over. Das hätte ich nicht erwartet, habe ich schon bei WrestleMania so gesehen und es geht ja weiter fort. Randy Orton ist, hat man ja bei der 20. Jubiläumssendung gesehen. Top. Die Usos gehen komplett auf in dieser Rolle. Ich hoffe, dass, wie Randy es angekündigt hat bei Raw, dass sie es auch jetzt doch noch machen werden.
Ja, also ich gehe jetzt auch davon aus, weil ich glaube, das jetzt nochmal zu bringen und nochmal fallen zu lassen, also damit macht man sich ja komplett lächerlich. Ich meine, es ist nicht auszuschließen, aber ich würde es jetzt mal nicht schätzen, weil gerade für mich drängt sich ja die Frage auf. Wenn man mal schaut auf Hell in a Cell, da muss es ja 1-2 Hell in a Cell Matches geben. Ha? Welches wird jetzt das Hell in a Cell Match? Ne? Du kannst
Seth bei den Cody. Männern
Seth Cody kann man machen. Ist aber, ja, fast schon ein bisschen, also an der Grenze, vielleicht fast schon zu viel, das jetzt gleich in Hell in a Cell zu machen, auch wenn es jetzt schon 2 Wochen
braucht auf jeden Fall eine Stipulation jetzt.
Klar braucht es irgendeine, könnte auch Hell in a Cell sein, aber eigentlich fast schon wieder, ich finde es fast over the top, aber auf jeden Fall RK-Bro gegen Usos in Hell in a Cell, also das wäre auf jeden Fall eine Option, gerade wenn man sich noch im Hinterkopf hat, dass Usos gegen New Day in Hell in a Cell ja schon mal es gut hingekriegt haben und also die Fehde, gerade wenn für Roman Reigns drängt sich, glaube ich, kein Hell in a Cell Match auf, selbst wenn man sich noch entscheiden würde, ihn doch noch da rein zu platzieren. Klar, ein Frauenmatch kann man da hinbucken, aber ja, wobei auch schwierig eigentlich, ne? Was ist schon wirklich so heiß gelaufen?
Gar nichts, ist ja gerade resettet.
Also eben, ne? Also das ist eigentlich fast Cody und Seth und RK-Bro und Usos wären jetzt mein Tipp. Statt jetzt.
Ja, ich bin halt schon stark der Meinung, dass Cody und Seth dorthin geführt wird, weil realistisch gesehen, Seth hat 2-mal gegen Cody verloren. Man hat jetzt gesehen, wie er ihn attackiert hat bei Raw. Der muss ihm jetzt wirklich richtig persönlich werden, um Cody überhaupt nochmal zu überzeugen, noch ein Match zu kriegen. Theoretisch, wenn man es realistisch betrachtet.
Ja,
und da könnte ich mir vorstellen, dass Seth jetzt so einen Verzweiflungsgrad an den Tag legt, dass er wirklich richtig böse wird und Cody dann auch dementsprechend die wütende Rolle gut einnehmen wird.
Genau. Und es passt halt auch dazu, ne, was das ist dann der nochmal ein Showcase für Cody. Er kann wie bei AEW, wenn er immer wieder von der Leiter springt, sich durchs Feuer werft, vom Käfig springt, ne? Das war ja auch immer so seine Angewohnheit, dann irgendwann dieses große Match zu machen, indem er die ganz irre Aktion bringt. Und das wäre der passende Moment, das bei WWE, das Deal mit Line zu führen. Ja,
ja, und Steel Cage Matches kommen ja nicht mehr in Frage, weil die
werden jetzt ja wirklich rausgeballert. Das ist ja schon für das Mega-Match Lashley vs. Omos.
Und für Sami Zayn gegen Drew McIntyre.
Ja, ne? So kann man so ein Match auch irgendwie kaputt machen, ne? Aber
ja, das ist wirklich, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist aber, denkst du, so eine coole Stipulation und dann wird es so rausgeschenkt wie, keine Ahnung, altes Brot beim Bäcker.
Ja.
Naja, aber es gab ja noch mehr. Wir haben schon ausgiebig über Cody geredet. Lass doch mal auf seinen Weg bei WWE bisher seit unserem letzten Podcast gucken. Wie empfindest du denn seinen ersten Monat? Wir haben gesagt, irgendwann im November in Tulsa, Oklahoma wird es schwierig. Jetzt sind wir Mitte Mai. Die Star Power ist noch da, oder?
Absolut, ja. Also wir können auf jeden Fall sagen, was ich am Anfang die Sorge hatte, so wegen, passt Cody Rhodes überhaupt da rein? Wird Cody Rhodes überhaupt als der Star präsentiert? Also wir haben da eine eindeutige Antwort bekommen, okay, Vince McMahon ist nicht ganz bekloppt geworden, senil geworden oder weiß nicht, was ihm immer wieder unterstellt wird, der versteht schon den Wert, den es hat, Cody Rhodes genauso zu präsentieren. Ja, wie er präsentiert wird. Und ja, also großer Gewinn für beide Seiten. Also aus einem Typen, der bei AEW sich in eine totale Falle gebuckt hat, dass er eigentlich bei der Liga, die eigentlich sozusagen wie so sein Herzensprojekt war, dann am Ende halt irgendwie ja eingekerkert war zwischen, ich darf nicht Champion werden, ich darf nicht Heel turnen, und die Fans hassen einen aber. Und man steckt so, man hat so die Aussicht, wie er selber gesagt hat, ja, werde ich ja Rekord-TNT-Champion oder der Gatekeeper für junge Stars. Ja, jetzt ist er bei WWE und ja, marschiert da so ein wie auf dem roten Teppich und ist einfach eine riesengroße Prise frische Luft, die in einen eben dieses, ja, eben, also gerade dadurch, dass sich WWE in den letzten Jahren auch noch so festgelegt hat, auf diesen Typus, also von wegen dieser, das so und so muss ein Star sein, der muss so und so aussehen, der muss so und so reden, der muss so und so, also der muss so und so und am besten ein früher College-Athlet, der das und das, den Hintergrund hat, so von wegen. Da tut es einfach unendlich gut, dass Cody Rhodes da so reinkommt, der nichts von all dem ist und ja, da einfach einen kompletten frischen Wind reinbringt, was komplett anderes darstellt und dadurch halt eben seinen Charme gewinnt. Ja.
Und der Charme ist halt auch da, weil er in Interviews und in Social Media noch genauso agiert wie vorher. Der hat diese, der muss anscheinend nicht WWE-konform tweeten und nicht WWE-konform Interviews geben. Mhm. Redet ja noch offen über AEW und das finde ich, das sollte eigentlich das Normalste der Welt sein, aber das ist für WWE ist es halt nicht und das macht es so erfrischend und so nett. Das war auch in der Pressekonferenz so, in der ich in Dallas war, wo er quasi am Sonntag bei den Dallas vorgestellt wurde, der 20 Minuten nur über AEW geredet und ja. Das ist halt für WWE ein undenkbar gewesen.
Ja, das tut einfach recht gut, dass er einfach jemand ja ohne Angst auftritt, ja. Einfach, ja, genau. Dass er jemand sein kann, wie er ist, ne? Das ist ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob man dieses Vertrauen nicht auch weniger etablierten Leuten schenken soll, statt denen halt allen ihren Stiefel darüber zu ziehen. Ja. Wie eben, du musst jetzt Gunther McGillicuddy heißen und einer seiner letzten berühmten AEW-Promos gemeint hat. Ja. Also es ist auf jeden Fall eindeutig strategische Logik, dass sie das an Cody Rhodes machen lassen, weil würden sie ja lächerlich machen, jemandem, der so arriviert ist, zu sagen, Junge, mach jetzt mal alles anders, mach es so und so. Wer sich bei WWE einen gewissen Status erarbeitet hat, auch bei Vince McMahon, der hat einen gewissen Respekt und der kriegt dann halt auch seine Beinfreiheit.
Aber es ist auch das Imposante an Cody Rhodes seit seiner Rückkehr. Als er gegangen ist vor 6 Jahren, war halt so ein kleiner Fisch. Genau. Und jetzt, ich finde, wenn man ihn sieht im Fernsehen auch, der versprüht eine Aura. Der hat was an sich, was Leute, dass er angeguckt wird, dass er als Superstar angesehen wird. Und das hat er aber nicht irgendwie von Natur aus, das hat er sich erarbeitet in den letzten Jahren.
Ja, ja.
Und das da kriegt er wirklich den höchsten Respekt für. Was er da in den letzten 6 Jahren aus sich gemacht hat, ist schon 1A Güterklasse. Zudem.
Absolut. Das erinnert hat er, glaube ich, an, genau. Also, ne, wenn, Beispiel, was mir so einfällt, ist analog. Ich meine, er hat es nicht außerhalb von WWE gemacht, aber auch Bret Hart war auch lange stigmatisiert als einer, ja, okay, ist ein Tag-Team-Wrestler, kann gut catchen, aber ist jetzt halt kein Star. Und irgendwann kam der Moment, wo es Klick gemacht hat und du hast gemerkt, und Bret Hart, ja, wie sprichst du heute über Bret Hart? Ne? Gott, ja,
absolut,
und,
ja.
In die Richtung. So ungefähr, also so von dem in der Richtung ist es bei Cody, ja.
Ja, vollkommen richtig. Zudem gibt WWE für seine Pyro am Montags, glaube ich, mehr aus, als ich im Jahr verdiene. An Geld. Ja. Also Respekt. Der wird auch schon, kriegt schon auch die richtigen Rückhalt, um wirklich da auch anzukommen. Und ich meine, hast du das gelesen? Er hat ja anscheinend am WrestleMania-Wochenende, auch in den Wochen danach, John Cena mäßige Merchandise-Nummern gehabt. Das ist schon mal eine Ansage.
Gut, ja. Das muss man halt immer, man muss halt immer die auf die langfristige Sache schauen. Als Shinsuke Nakamura angekommen ist bei WWE, hat er auch, ist sein Merchandise auch durch die Decke gegangen, aber am Ende kommt es natürlich
auf die Konstanz. Hat sich, glaube ich, WWE selber zuzuschreiben, dass es nicht so geblieben ist.
So ist es, ja.
Naja, dritter größter Takeaway von WrestleMania Backlash, Rhea Ripley und Judgment Day generell. Jetzt habe ich dir den Vortritt gelassen bei allen Themen, jetzt fange ich einfach mal hier an zu reden.
Sehr gerne.
Und zwar muss ich sagen, wenn ich zurückgehe auf vor über 2 Jahren, als Edge zurückgekommen ist und die Fehde gegen Randy Orton, dann auch Roman Reigns und alles, da waren die Promos heiß. Da habe ich jedes Wort, was er gesagt hat, mich an den Lippen gehangen, habe zugehört. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten verflüchtigt. Der Beginn von Judgment Day, wo er auf dem Stuhl ist gesessen mit dem dunklen Raum und daneben Damian Priest und so bla bla gefaselt hat, quasi gefühlt nur geredet hat, um zu reden und keine sinnlose Inhalte. Das hat mich echt ein bisschen enttäuscht. Und ich habe die Hoffnung, dass durch diese Hinzunahme von Rhea Ripley und dadurch, dass das Stable jetzt ein bisschen größer wird und vollständiger, dass man da jetzt eine klare Struktur reinkriegt und Edge auch mal wieder mehr zu dem Crit-Edge wird, den man kennt. Und ich meine, die neue Frisur ist schon mal schick. Das Match war gut. Rhea Ripley ergibt mehr als Sinn. Man hat ja schon vor WrestleMania gehört, gerüchteweise, dass sie dazu kommen soll. Ich meine, das ist für sie genau das Richtige. Es ist für das Stable richtig. Es gibt es ja wirklich in der WWE nicht oft, dass im Main-Roster beide Geschlechter in dem Stable vertreten sind. Finde ich großartig. Es kann ein großer Erfolg werden. Endlich auch jemand Junges. Mein Damian Priest, dem gehört nicht die Zukunft. Wenn man jetzt noch irgendwie einen jungen, aufstrebenden, männlichen Akteur dazu holt, dann ändere ich meine Meinung sehr gerne über Judgment Day.
Gut, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Logik ist auch, ich meine, ich erinnere mich an ein Interview mit Sheamus, der ja auch alterslos ist, auf seine Art und Weise, er auch gesagt hat, ach, Alter, 40 ist das neue 50, 40 ist das neue 50, nein, 40 ist das neue 30, 40 ist das neue 50, gilt eher so für Otto-Normalverbraucher, der sich nicht so fit hält. genau. Ja, keine Ahnung, Damian Priest in dem steckt schon noch ein paar Jahre Karriere drin, also es ist mache ich jetzt nicht zwingend im Alter fest. Generell Judgment Day, also ich sehe es tendenziell so ähnlich wie du, also Edge gerade so, also jetzt der Raw-Auftritt hat es für mich jetzt wieder einen Dreh in die richtige Richtung gegeben. Erstens der Haarschnitt, das war überfällig, weil
unbedingt.
Jetzt strahlt halt was Neues aus, ja. Jetzt auch der Auftritt in dem Anzug, auch wenn es so dieser Goff-Anzug ist. Ja, das geht für mich mehr in die richtige Richtung, wenn er so in diese Chris Jericho 2008 mäßig, der Manipulator, der Meister Manipulator, der da so still die Fäden zieht und das hat für mich mehr dieses Goff-mäßige auf dem Thron mit den langen Haaren. Also das ist irgendwie so wegen so, das hat für mich sowas ausgestrahlt, von wegen so, ja, okay, du sehnst dich nach der Brood-Zeit zurück, Ende der 90er und irgendwie, ja, also bei vielen Leuten, viele Leute haben halt eben dieses Ding so, von wegen so, ja, eher was Düsteres, was Dunkles, was Goff-mäßiges, das ist toll und das ist irgendwie spannend, aber es ist oft auch einfach flach, finde ich. Und also mich holt sowas oft nicht ab. Und also es war auch eigentlich bei Edge der Fall, ne? Ich habe mir gedacht, das ist lahm. Das ist nicht, er kann so gut sein. Und jetzt fasselt er halt irgendwas und da ging dann teilweise auch schon bei Raw schon wieder die Beschimpfung in die falsche Richtung, dieses typische, ihr Fans, ihr seid Schafe und Tastaturkrieger, bla 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 bla. Kannst du jedem in den Mund legen, ja, Rhea Ripley. Die Fans sind schuld, ich will keine Autogramme mehr schreiben und so weiter und so fort. Ne? Das ist so ein Symptom, das ist ein Symptom für fehlende Kreativität. Weil, also da erinnere ich mich noch an dieses Interview mit Tony Khan von AEW, der gemeint hat, deswegen so, das mache ich nicht bei meinen Wrestlern. Also zumindest auf jeden Fall nicht über Gebühr. Die sollen ihre Gegner beschimpfen, aber warum sollen die Fans beschimpfen, die ihr sauer verdientes Geld da dafür einsetzen. Ne? Also es ist für mich das auch so ein überholtes Konzept. Und ja, es ist ein Zeichen von mangelnder Kreativität, weil irgendwo, finde ich, sollte der Fokus darauf gehen, okay, wie wird diese Story spannend? Was hat Edge über AJ Styles zu sagen? Ja. Und da muss ich auch ehrlich gesagt sagen, dass es für mich die Fehler dann auch ein bisschen daran krankt, dass AJ Styles als Babyface auch irgendwo charakterlich seit 2016 keinen Schritt nach vorn gemacht hat.
Ja.
Ja. Auch also er ist im Grunde genommen immer noch der beim Royal Rumble 2016 angekommen ist.
Und, genau wie Finn Balor.
Ja, genau. Da täte vielleicht auch mal eine Entwicklung gut. Ja, Finn Balor, der es ja schon durchaus mal anders gemacht hat und dann zurückgeholt wurde und wieder gesagt hat, okay, jetzt mach's wieder genauso, wie wo du gegangen bist. Also in der NXT-Zeit.
Das war überragend,
ja. Ja, genau. Und deswegen verspreche ich mir auch ehrlich gesagt nicht so viel von dieser Pseudo-Bullet Club Reunion, weil, ja, keine Ahnung, für mich wahrscheinlich nur ein Zufallsprodukt, dass da gerade zwei Leute nichts zu tun hatten. Und aber gut,
genau. Reden
wir nicht drüber. Ich schätze mal, auf Judgment Day werden mehr kreative Energien fokussiert sein. Und ich finde auf jeden Fall, es kann den Leuten gut tun, dass sie eine Richtung haben, dass sie was haben, dass da eine kreative Idee ist. Wie sehr sich das dann noch entwickelt. Also ich habe noch keine abgeschlossene Meinung dazu, muss ich ehrlich sagen, weil das kann jetzt noch besser werden, kann schlechter werden. Man sah jetzt zum Beispiel an dieser ganzen Seth Rollins AOP Buddy Murphy Nummer, dass sowas halt auch, ja, keine Ahnung, sich dann schneller als gedacht totlaufen kann und dann hat es am Ende doch keinem was gebracht. Das ist das negative Beispiel. Kann aber auch weit besser laufen. Also Edge, glaube ich, so wie ich ihn beobachte, glaube ich, hat er schon ja seine Fühler ausgestreckt und ist sensibel darauf, dass es nicht mal in die eine, dass er da halt mal eine Variation reinbringen muss. Ich weiß nicht, ob es von Anfang an der Plan war, zum Beispiel mit dem Haarschnitt. Ich glaube, wenn es nicht von Anfang an geplant war, war es jetzt auf jeden Fall eine gute Entscheidung, darauf zu reagieren, okay, halt, ich muss hier noch mehr machen, um meinen Typ noch mehr zu verändern. Dann wäre das auf jeden Fall ihm gut, ihm anzurechnen. Und ich tendenziell schon, glaube ich, dass da die richtigen Leute am richtigen Ort sind und dass das schon in die richtige Richtung gehen kann.
Man merkt bei Judgment Day schon, finde ich, wie Edge rumprobiert, Sachen macht, Sachen wieder weglässt beim nächsten Mal, dann da was ändert, hier was ändert. Der quasi Woche für Woche entwickelt er das ganze Ding weiter. Deswegen
und das ist es ja eigentlich. Darum geht es ja auch bei WWE
und Wrestling genau. Generell. Genau. Und aber das hat so eine wirklich eine eigene Edge-Note, finde ich. So eine ist nicht so standardmäßig WWE, sondern da ist was anderes dabei. Und bis jetzt war viel dabei, aber Raw hat mich jetzt schon optimistisch gestimmt, dass ihm auch ein bisschen Thumbs Up in näherer Zukunft öfter mal dabei sein wird.
Ja, denke ich auch. Es ist einfach nie verkehrt, wenn man die Wrestler selber mal machen lässt.
Genau, richtig. Ja, sieht man aber AEW auch, dass es inhaltlich meistens öfters gut funktioniert.
Genau. Auch bei Cody Seth Rollins, finde ich, ist für mich eine Fehler, die halt einfach sehr stark, wo du mehr siehst, okay, ich weiß nicht, ob da ist jetzt keiner ein Mikro hingehalten, ein vorgefertigtes Skript hingegeben, sondern da siehst du auch, dass sie sich da selber einbringen, gerade auch im Ring, die Story, die sie im Ring erzählen. Und
super. Also zwei Match of the Year Kandidaten, die beiden Matches. Top. Apropos Skript und was nicht so gut funktioniert. Ronda Rousey. Wir haben schon bei WrestleMania darüber geredet, dass es eher suboptimal ist, wie sie dargestellt wird, wie sie als Face agieren muss. Und haben eigentlich erwartet und erhofft, dass sie sich ändert. Aber jetzt ist auch als Face wieder Champion geworden, weil Charlotte wohl ein paar Wochen Pause macht, weil sie ihren liebsten Andrade verehelicht. Ronda Rousey, also SmackDown Champion. Was steht uns bevor?
Ja, gute Frage. Da bin ich sehr gespannt. Also echt gute Frage, weil welche Frau bei SmackDown sieht man auf dem Level, um sie vielleicht, um sie glaubwürdig herauszufordern? Ja, gerade finde ich es ein bisschen schwierig. Und wenn man im Hinterkopf hat, die Planung geht in die Richtung, ja, Becky Lynch bei WrestleMania 39, da ist ja jetzt noch ein bisschen Strecke zu machen. Und
ist tough.
Also ne, wrestlerisch, wenn sag ich jetzt mal so, das möchte ich jetzt nicht, möchte ich jetzt auch nicht in den Tisch fallen lassen. Wrestlerisch hat mich das Match gegen Charlotte Flair begeistert. Also so möchte ich Ronda Rousey auch sehen.
Deutlich besser, ja. Wie wir beim Thema, besser als WrestleMania Pondor.
Ja, ja. Und ich glaube, das glaube ich jetzt auch am allerweitesten besser. Das war der, da war jetzt auch auf jeden Fall der Schritt nach vorne am allergrößten. Und wenn ich Ronda Rousey so in Aktion sehe im Ring, dann sage ich, da pfeife ich auf alle, die mir irgendwie erzählen wollen, Ronda Rousey kann nicht wresteln, hat im Wrestling nichts zu suchen und so weiter und so fort. Dann denke ich mir so verlegen, ja, okay. Leute, ist gut, lasst es und schaltet halt was anderes an und lasst es mich genießen, denn das ist, ich freue mich, Ronda Rousey in der Form im Ring zu erleben, denn die bringt einfach etwas mit, was bei WWE keine andere, niemand anders so hat und das im Idealfall auch das Beste aus den anderen hervorkitzeln kann, weil keine Ahnung, wann hatte Charlotte Flair zuletzt so ein gutes Match, die keine schlechte ist, aber also das auf jeden Fall begeistern. Wer ist eine gute, glaubwürdige Herausforderung für Ronda Rousey.
Ja, ist was ich sehen will, und Shayna Baszler.
Und wer nimmt ihr die Arbeit am Mikrofon ab, die nicht so ihre Stärke ist? Das ist schwierig.
Das ist für mich das größte Problem. Du hast, das haben wir auch schon ausgiebig drüber geredet, sie ist halt wirklich keine gute Rednerin. Und deswegen hat sie da ihre Schwächen. Aber da kann man vielleicht drüber hinwegsehen. Man muss aber halt ein gutes Konto, ein guten Gegenspieler haben, weil du weißt, der Gegenspieler, der kommt, der wird den Titel nicht gewinnen. Aber trotzdem muss irgendwie eine Relevanz haben und muss Pay-Per-View-reif gemacht werden.
Ja.
Das heißt, du kannst keine Xia Li reinhauen, du kannst... Deswegen ist für mich der sinnvollste Gegner über den Sommer Shayna Baszler. Da gibt es eine Geschichte, gibt es eine geile Story und da weiß jeder trotzdem, dass Ronda den Titel nicht verlieren kann, aber man kriegt ein schönes Überbrückungsprogramm, bis dann Becky Lynch im Herbst zu SmackDown gedraftet wird.
Ja. Aber Shayna Baszler ist halt schon sehr kaputt gemacht worden von WWE. Die kann auch einen anderen Namen in den Ring werfen, der auch auf jeden Fall das Format hätte. Bayley.
Ja, aber Bayley kann doch nicht zurückkommen und gleich wieder alles verlieren. So zum Kotzen.
Das ist wahr, aber das glaube ich auf diese Befindlichkeiten nimmt WWE keine Rücksicht.
Gut, Bayley muss auf jeden Fall bei SmackDown zurückkommen, weil Raw jetzt wirklich überfüllt ist mit Frauen. Gerade jetzt auch durch Alexa Bliss. Ja, hast recht, ist eine Möglichkeit. Aber Bayley als Heel, aber es ist halt wieder genau das Thema. Du weißt genau, der Gegner wird auf jeden Fall mit eine Niederlage einstecken und den Titel nicht gewinnen, weil realistisch betrachtet wird Ronda Rousey den Titel bis WrestleMania nichts erhalten.
Vielleicht mal mit einer Unterbrechung, die irgendeinen Sinn hat, den wir gerade jetzt halt noch nicht vorhersehen können, aber ja, das wird auf jeden Fall die Richtung sein. Ja.
Deswegen also, es wird schwierig, hier eine Situation zu erstellen, bei der beide Kontrahenten gewinnen. Und bei Ronda Rousey hat man sich ja grundsätzlich schon in die Nische geschoben, dass die Fans keinen Bock drauf haben, sie so dargestellt zu sehen. Und wenn die jetzt den Titel ewig hält und all ihre Lieblinge zerstört, wie Bayley, die einfach eine riesengroße Fangemeinde hat, dann wird das nicht besser. Und bei Shayna Baszler hingegen wird es da, glaube ich, nicht so die Anti-Reaktion geben.
Ja, aber Shayna Baszler, der kaufst du halt inzwischen gar nichts mehr ab, eigentlich. Weil ich halt einfach
leider,
so sehr als einfach als unwichtig lange dargestellt worden, das ist schon, finde ich schwierig. Ich glaube nicht dran. Ja. Also, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sehr WWE darauf jetzt noch Rücksicht nimmt. Ich glaube, WWE denkt vielleicht auch einfach, scheiß drauf, Augen zu und durch. Kann ich mir auch einfach gut vorstellen, weil man sich denkt.
Ja, hört sich nach WWE an.
Ja, Ronda Rousey. Man weiß, was Ronda Rousey bringt. Ronda Rousey hat einfach, produziert einfach ein anderes Aufmerksamkeitslevel und das als alle anderen Frauen. Und das geht jetzt noch so lange zu nutzen, bis Ronda Rousey sich endgültig ins Familienleben zurückzieht. Und auf alles Weitere wird keine Rücksicht genommen.
Ja, gut. Aber wenn du halt weißt, dass der Payoff nicht darin liegt, einen neuen Star zu machen, sondern einen etablierten Star gewinnen zu lassen, dann ist es halt alles, der ganze Run ein bisschen sinnlos. Ja. Es wird ja nicht sein, dass im Endeffekt bei WrestleMania 39, keine Ahnung, Aliyah gegen Ronda Rousey gewinnt und dadurch ins nächste Level gehoben wird oder wer auch immer.
Ja,
sondern Becky Lynch, die schon der größte Star in der Division ist, wird dann quasi der Entthrone von Ronda Rousey sein, was ja Becky Lynch an sich überhaupt nicht mehr braucht.
Ja, an sich nicht, aber ja gut, aber andererseits, ne, wenn die Logik anwendest, so deswegen hat John Cena den Sieg über The Rock gebraucht. Und er war ja natürlich trotzdem auch schon ein Star. Nee, hat er nicht gebraucht, aber trotzdem ist es halt nochmal für diejenigen, die halt irgendwie WWE nur so am Rande verfolgen und halt irgendwo war das halt, ja, das war die Money Story schlechthin. Das Vermächtnis zementiert hat. Wir reden hier nicht über das, klar, wir reden hier nicht über die Kreation von einem neuen Star, aber wir reden hier davon, dass halt irgendwo ein Star, ja, halt an dem Denkmal halt nochmal gemeißelt wird.
Ja. Du musst ja irgendwie den Spagat schaffen, genau, ja, zwischen der Erschaffung neuer Topstars und der Manifestierung großer Stars.
Ja.
Hier muss Ronda Rousey irgendwie was dazu beitragen, weil es hat sie ja in ihren beiden Runs noch nicht gemacht. Ronda Rousey hat noch keinen Star geschaffen. Becky Lynch hat sich selber erschaffen bei Survivor Series.
Ja, genau, ja. Ja, klar, ne? Dann reden wir drüber, ob man sie vielleicht noch gegen Bianca Belair stellt.
Das wäre zum Beispiel eine Person, die so weit over ist, dass sie eigentlich nur noch so einen Gegner hat, um wirklich ganz, ganz, ganz oben anzukommen.
Ja, genau. Das wäre noch eine Option. Aber klar, also, ja, meine, an Ronda Rousey, die schwebt ja schon über so eine Alexa Bliss schon so meilenweit drüber. Einfach, wenn man
absolut,
sich daran erinnert, wie sie sie abgefertigt hat beim SummerSlam, und du kannst es auch nicht glaubwürdig verkaufen, dass eine Alexa Bliss, nichts gegen sie, aber einfach um gegen Ronda Rousey zu bestehen, da musst du wrestlerisch das Horsewoman-Niveau haben. Ja? Einfach Flair, Lynch. Also auf das Level ist für mich eigentlich letzten Endes in den vergangenen Jahren auch mit Bianca Belair letztlich vorgestoßen. Ja. Und von einem niedrigen Niveau angefangen, ja, da wird es auch irgendwann unglaubwürdig, dass da jetzt zu sagen, okay, die schlägt jetzt Ronda Rousey.
Vollkommen richtig. Aber ich glaube, das waren die Bullet Points von WrestleMania Backlash, die wir jetzt hier mal kurz diskutiert haben.
Kurz ist gut.
Bevor wir jetzt aber mal kurz über den Tellerrand schauen, über den WWE Tellerrand, möchte ich,
von Napoleon,
weil ich es einfach mal in Audioform hinterlegt haben will, guckt euch NXT 2.0 an, guckt euch die ehemalige Roxy, jetzt Roxanne Perez an und guckt, wie ein Star reift. Diese Frau hat alles und wird auf AJ Lee-Niveau noch viel höher steigen. Ich sag's euch jetzt, wir reden uns in 5 Jahren wieder.
Ja, definitiv eine gute.
Das ist überragend. Also da kommen bei mir die Vatergefühle raus, wenn ich so ein junges Mädchen sehe, die einfach so gut ist. Also wirklich, Mann, du. Naja, aber Tellerrand. Wir nehmen den Podcast jetzt dienstags auf und er wird am Mittwoch erst released. Also hoffentlich vor Dynamite hört ihr das jetzt. Owen Hart Foundation Tournament beginnt. Lass uns doch ein bisschen spekulieren. Hat ja eine ziemlich lange Qualifikationsphase hinter sich. Das Teilnehmerfeld ist ganz schön hochklassig, gerade bei den Männern. Und wir haben zwei Fragezeichen.
Ja, genau.
Ja, absolut.
Ja.
Lass uns mal über die Fragezeichen spekulieren. Ich hau dir mal meine Tipps raus. Also, ich denke nicht, dass bei den Männern wieder ein Neuer kommt. Ich denke, dass Miro zurückkommt. Bei den Männern. Und bei den Frauen tippe ich auf Athena, also Ember Moon.
Ich tue mich echt schwer. Also, ja, klar, Miro kann es sein, aber CSRO wird halt gut reinpassen, weil er einfach die Geschichte mit den Hearts hat. Tyson Kidd ist sein Ex-Partner, Natalia, die Managerin, und Natalia hat ihm im Sport 1-Interview, das wir mal geführt haben, gesagt, Cesaro ist der Mann, der Bret Harts Vermächtnis heute am besten verkörpert. Würde schon super reinpassen. Und auf jeden Fall wäre er dann der Finalist, wenn er es wäre. Ich sehe es dann schwer. Und dann ist die Frage, dann schießt er vor der Frage, lässt es ihn auch gewinnen oder ist das dann doch, geht's dann doch an Adam Cole, den ich da als den Favoriten im anderen Zweig sehe? Ja.
Es gibt in dem ganzen Turnier keinen Menschen, der den Sieg so sehr braucht wie Adam Cole.
Ja, definitiv, ne? Ansonsten, ich weiß nicht, Johnny Gargano, weiß nicht, glaube ich, ja klar, wäre natürlich gegen Adam Cole auch ein passendes Finale mit der Vorgeschichte. Ich sehe es nicht ganz. Und keine Ahnung, Außenseiter, der dann halt rausfliegt, stattdessen Harry Smith, aber und der dann vielleicht auch gar nicht wiederkommt, weil er halt die Owen Hart, weil er halt einen Bezug zu Owen Hart hat, aber ja, keine Ahnung. Ne? Ansonsten, ja, Miro. Das krankt für mich dann wieder darum, so für wen kannst du auch wiederum nicht verlieren lassen, wenn er zurückkommt. Ne? Also und da. Ja,
vollkommen richtig.
Ja. Schwierig.
Aber. Ja, Cesaro würde Sinn ergeben, das hast du vollkommen richtig gesagt. Aber wen siehst du bei den Frauen? Also, ich sehe bei den Männern Cole als Sieger und Miro als Joker. Du nimmst Joker, Cesaro und dann wahrscheinlich auch als Sieger, oder?
Nee, ich glaube schon, dass Adam Cole der Sieger wird. Ja. Ich glaube auch an Adam Cole als Sieger. Cesaro muss ja nicht der Sieger, dann hätte er. Ja, klar, aber cool, klar, er könnte auch der Sieger sein, aber Tendenz Adam Cole ist 55-45, sage ich mal so. Bei den Frauen. Das finde ich halt, das was ich ja tricky finde, ist, dass es ja halt gleich gegen Britt Baker geht. Und Britt Baker muss ja eigentlich. Okay, außer du sagst so für wegen, das ist jetzt der Schocker, dass sie in Runde 1 gleich rausfliegt und dann. Ja, keine Ahnung.
Könnte, Britt Baker ist halt der einzige Starmaker in der Women's Division bei AEW.
Ja, genau.
Das heißt, du hast da schon mal, wenn da gleich mal einen Sieg hast, ist dann schon mal.
Genau, und dann brauchst du das Turnier am Ende auch nicht. Dann brauchst du das Turnier am Ende auch nicht gewinnen. Dann kann auch Toni Storm das Turnier gewinnen. Und alles ist gut, ja. Also, das könnte dann ihr Finger sein. Ja, wer soll sonst sein? Miriam ist, glaube ich, jetzt raus aus der Verlosung durch Impact, das jetzt Impact-Debüt. Die einzige Alternative, die ich sonst eigentlich noch auf dem Level sehe, wäre Nixon Null.
Genau, Tegan die, Nox. Die Alternative, ja.
Wäre auch ganz gut, weil ich glaube, dass sie fast sozusagen so ein Upset über Britt Baker noch besser brauchen könnte, wenn man sie da reinführt. Weil ich glaube, Ember Moon, Athena, die kannst du auch so reinbringen, ohne das und die hat einfach schon noch mehr den Bekanntheits- und Star-Power-Vorsprung.
Okay, ich dann
tendiere auch. Jetzt mache ich mal die Aussage und sage, es ist nichts Null und sie schlägt Britt Baker und am Ende ist es Toni Storm, die Gewinnerin.
Ich würde es sehr gerne wieder im TV sehen. Ja. Sie ist einfach so sympathisch und hat es verdient. Aber jetzt, ich denke, Ruby Soho sollte gewinnen, weil dir wirklich seit dem Debüt wirklich sehr viel verschwendet wurde, finde ich. Gewinnen wird Toni Storm.
Für Ruby Soho muss man sich langsam was einfallen lassen. Die ist auch zu lange, tritt sie ins Wasser, finde ich.
Es hat schon WWE-Verhältnisse mittlerweile bei ihr.
Der eine Titel ist durch Jade Cargill geblockt, der andere, der war halt jetzt schon lange Thunder Rosa versprochen. Wie lange Thunder Rosa noch Champion ist, ist für mich die Frage, so wie es bisher läuft. Nicht so gut leider, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht.
Wirklich leider. Mhm. Ja, du musst halt Ruby Soho irgendwas geben und ich meine, Hikaru Shida braucht mittlerweile auch wieder was. Ich meine, ihr Titelrun ist mittlerweile ein Jahr her fast und die verliert auch alle Big Matches.
Ja, genau, ne? Und schwierig. Also bei den Frauen, es ist schon, die Quantität wird immer größer, aber irgendwo, wohin mit ihnen, das ist auch nicht leicht.
Genau. Also
irgendwo Britt Baker ist die einzige, die halt wirklich, wo du siehst, okay, egal was sie macht, die Aufmerksamkeit gehört ihr, bei den anderen ist es halt schon wieder kritisch, ja.
Das ist ja allgemein ein AEW-Problem. Was ich auch als größte AEW-Problem ansehe, gerade auch bei den, natürlich primär bei den Männern, weil dass der Roster so eine Quantität und Qualität hat, dass er in 3 Stunden TV gar nicht reinpasst. Wenn man dann gleichzeitig noch ständig Leute aus anderen Promotions herholt, nichts gegen Tomohiro Ishii oder Yuki Sakazaki oder wen auch immer, oder Deonna Purrazzo, wenn die halt dann aber die Plätze wegnehmen, wäre es vielleicht besser, mal die Zeit dem eigenen Roster zu geben.
Ja, gerade durch die Ring of Honor, durch diese Ring of Honor Interimssituation hat man es gerade, ist es gerade echt zu viel. Ja. Also ja, da kann, glaube ich, auch nicht früh genug das mal aufgelöst werden, dass es da doch die Zuteilung gibt, okay, der und der Teil ist jetzt bei Ring of Honor. Und
überfällig, ja. Ja, überfällig.
Ja. Ja,
weil, was denkst du denn, wenn du.
Dann sollten die NBA-Playoffs aufhören, dass das Rampage auch wieder ein bisschen anzieht, weil das ist irgendwo auch, ja, keine Ahnung, Rampage läuft auch gerade ein bisschen auf Autopilot, kann man sich immer noch gerne anschauen, aber ja, man kann es auch verpassen.
Genau. Mhm. Was will man denn aber mit Leuten von New Japan jetzt? Also bei allem Respekt, ich liebe New Japan, aber es bringt jetzt dem Produkt derzeit nichts, da ein Ishii in dem Main Event zu haben. Wieso setzt man denn nicht irgendeinen Kerl, der auf der Rückbank die ganze sitzt und wartet, mal einen Spot? Das verstehe ich halt nicht, dass man da so viel investiert, dieses Interbrand Forbidden Door Ding zu fördern, aber dafür die eigenen Qualitäten nicht komplett ausschöpft.
Ja gut, ich verstehe es schon, denn das ist jetzt halt ein uniques Event, womit man sich abhebt von WWE.
Ende Juni.
Ja, genau. Ende Juni, was es so bei WWE noch nie gegeben hat, nie geben wird. Und wo man sicherlich vor einem interessanten Experiment steht, wie halt ein Publikum, das ja ein anderes Publikum ist als in den 90ern, wo WCW so einen bauähnlichen Event versucht hat mit diesem World Cup of Wrestling, was halt aber, ja, keine Ahnung. Ich meine, New Japan war damals einfach auch in den USA und weltweit nicht auf dem Bekanntheitslevel. Auch wenn es natürlich in Japan da natürlich auch ja wahrscheinlich größer war, als es jetzt heute ist. Aber international war es halt einfach nochmal eine andere Sache. Jetzt mit einem smarteren, aktiveren Fanbase, wo du weißt, wenn du da Minoru Suzuki, eben sei es nur Minoru Suzuki da hinstellst da rasten 20.000 US-amerikanische Fans aus, weil Minoru Suzuki, ja. Das ist spannend, interessant und eine tolle Sache, ja. Aber ja, es ist halt, da bist du dann auch erstmal wieder so einen Monat lang in der Zwischenwelt. Und erst wenn dieser Event vorbei ist, muss sich da dann der heiße Herbst sortieren. Und also da sind schon wieder sehr viele Bausteine, die da lose herumfliegen und die man da wieder einfangen muss, ja.
Absolut, ja, vollkommen richtig. Da wir die nächste Folge nach Double or Nothing machen,
vielleicht schon davor.
Würde ich erstmal von Aid.
Vielleicht schon davor, kleiner Anschlag, den von dem du selber noch nichts weißt. Schauen wir mal.
Ja. Okay, ja. Ja, bin ich gespannt.
Kleines Teasing hier eingebaut. Ja.
Geil, ich bin auch geteased. Ja. Hype Level 120%.
Ja.
Und damit auch zu unserer Kategorie.
Know your host and shut your mouth.
Genau, know your host and shut your mouth. Drei Fragen von einem Host an den anderen. Kurze Antwort, um zu erfahren, was du denkst. Ich würde dich gleich mal beschießen mit meinen Fragen. Bist du bereit?
Ja.
Wer sollte AEW New Japan Forbidden Door headlinen?
Gleich ein ganzes Match, ne?
Na klar.
Das
ist mein Hauptgedanke eigentlich, seitdem es announced wurde.
CM Punk Okada.
Oh man, sag halt das Gleiche. Ja, also Punk entthront Hangman und Okada retained gegen Jay White, ja. Klingt, das ist das Money Match, ja. Sehe ich auch so. Wer wird Ronda Rousey entthronen?
Becky Lynch.
Keine Pause. Wird Theory vor seinem 30. Geburtstag World Champ?
Tricky, tricky. Ja. Heißt nicht, dass er Erfolg hat als World Champ. Aber
du siehst das Potenzial in ihm.
Ich gehe davon aus, dass WWE es mit ihm versuchen wird, ihm die Chance geben wird.
Ist ja auch nur nichts, irgendwann
natürlich kann ich nicht kalkulieren, ob irgendwie dies und das noch schief geht und so und das, weiß ich was, irgendwelche Vorwürfe vorkommen, die ihn wieder wegen den er wieder dann herunterversetzt wird. Ich weiß es nicht.
Aber, können wir jetzt nicht einsprechen. Du spekulierst, dass er es macht. So.
Meine Spekulation ist, dass WWE ihm die Chance geben wird und von Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass er die Chance bekommt.
Ja. Okay. So, give it to me.
Okay. Habe ich spontan jetzt mal selber, greife ich spontan mal deinen eigenen Gedanken auf. Welcher junge Wrestler soll es denn sein für Judgment Day?
Oho, das erwischt mich jetzt ja mal richtig aus dem, lass mich kurz überlegen. Ja, da muss ich zur NXT runter, fällt mir gerade ein. Also am liebsten, das ist nicht ganz jung, doch am liebsten hätte ich Ali, aber es ist nicht als Face, aber das wäre meine 1A Personale, die ich da sehen wollte. Mhm. Ansonsten muss ich zur NXT runtergehen und würde dort, ja, auf jeden Fall die Greed Brothers wären cool. Mal einen ganz anderen Touch geben, von ihrem Ringer-Dasein weg, vielleicht eine ganz andere Perspektive reinbringen, fände ich interessant.
Okay. Dann bleiben wir gleich bei NXT. Wer sollte Bron Breakker als NXT-Champion ablösen?
Nicht Joe Gacy.
Das war einfach.
Wer sollte es machen? Ist gerade echt kompliziert. Ich bin großer Verfechter von Santos Escobar. Deswegen sage ich Santos Escobar. Ich liebe einfach großartiges Talent.
Mhm. Genau. So. Jetzt, warte mal. Eine Frage hatte ich noch. Jetzt ist sie mir fast entfallen. Nee, genau. Sollte Hangman Page komplett zum Heel turnen bei AEW?
Es ist. Ich bin der Meinung, dass sein Titelrun bisher eher das Schwächste von allen AEW-Titelruns ist, von den Top-Titelruns. Und deshalb wäre ein vollkommener Heel-Turn, glaube ich, die bestmögliche Lösung. Auch wenn man bedenkt, dass er den Titel gegen Punk verlieren wird, ist es auch für seine Charakterentwicklung sicherlich förderlich. Hm? Also ja.
Ja. Akzeptable Antwort, ja.
Womit wir zu unserem letzten Punkt des heutigen Tages kommen. Die drei Thesen of Doom. Genau, die drei Thesen of Doom. Eine Frage, zwei Antworten, keine Diskussion. Zack, zack, zack. Du darfst anfangen, lieber Martin. Wird Alexa Bliss nochmal Champion?
Ja, ja.
Ich rede nicht von Tag Team.
Ja, ja, schon auch Damen-Champion, ja. Ich denke, ja. Ja.
Die ist noch nicht, die ist Anfang 30, glaube ich, geworden, ne? Wird zur Mutter, gerade frisch geheiratet. Also ich sag mal, einfach nur mal dagegen zu stehen, da die Konkurrenz in der Frauen-Division so stark ist, dass sie es schwer haben wird, nochmal ganz oben zu sein.
Mhm. Ja.
Also nein.
Ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich der Meinung bin, dass sie nochmal Champion werden sollte, aber ich denke mich jetzt halt in die WWE-Logik hinein und denke mir, im Zweifel doch. Ja.
Roxanne Perez, Achtung. Mhm. Jetzt fange ich an. Die Paarung mit MVP und der Sieg über Bobby Lashley machen Omos zu einem Big Player. Ich bleibe bei meiner Meinung, die ich nach WrestleMania vertreten habe. Nein, Omos ist kein Big Player und wird nie ein Big Player sein. Er ist zu limitiert und auch der Sieg wird ihn nicht weiterbringen. Und gerade steht er besser da als vor einem Monat, aber was ihn so interessant macht, ist MVP. Und wenn er den mal nicht mehr hat, wird er wieder der alte Lame, ohne böse sein zu wollen, Omos sein, der auch davor war.
Ja, gut, was soll ich sagen? Ich kann nicht sagen ja, ich sage nein, denn für mich ist es einfach eine Fehleinschätzung von WWE zu denken, dass die Fans im Jahr 2022 ja von einem, dass da noch ein Andre the Giant, der Typ Andre the Giant, der auch bei weitem nicht so gut ist wie Andre the Giant, da möchte ich jetzt auch Andre the Giant nicht oder Big Show, die jetzt auf einem anderen Level einfach sind. Also 2020 ist schön und gut, aber das Verhältnis von Talent zu Optik oder und It-Faktor muss einfach ein anderes sein.
Okay, und last but not least, die Jericho Appreciation Society ist in dieser Form richtig besetzt.
Jetzt bin ich dran, ne? Jetzt fange ich an.
Ja, sehr gerne.
Ich denke, ja, denn die Idee, so wie sie ist, da finde ich, ja, keine Ahnung. Ich finde es ganz charmant. Danny Garcia passt natürlich eigentlich nicht rein, aber das sehe ich dann halt irgendwo so als das, ja. Okay, das ist jetzt halt der Gag an der Gruppierung, dass da einer, der da eigentlich überhaupt nicht reinpasst, der eigentlich das genaue Gegenteil verkörpert, da dann sozusagen reinpasst, während halt, eine 2.0 passt da absolut perfekt rein. Ihre Promos halten an die AEW Galaxy, also dass die sind da für mich ganz genau richtig. Ich finde es eigentlich ganz gut, ja.
Ja, muss ich dir jetzt einfach mal zustimmen, weil dieses Stable ja nicht so ist wie andere Stables in AEW, sondern halt genau diesen Comedy-Faktor bezüglich auf WWE verkörpern, und da passt das alles schon rein. Und durch Garcia hat der ganze Spaß halt trotzdem noch einen sportlichen Aspekt, nenne ich es mal. Und das ist schon gut. Und man merkt wieder, dass Jericho aus allem Gold machen kann.
Ja.
Ja. Womit wir mit dieser Ausgabe 29 zu Ende werden. Martin, sag doch den lieben Zuhörern noch, wie sie dich über Social Media kontaktieren können.
Am besten über Twitter WrestleErzähler.
Und mich über Heelturn Markus bei Instagram und Twitter. Wenn ihr unseren Podcast weiterhören wollt, wenn er euch gefällt, liked, bewertet ihn bei Spotify, bei Apple Podcasts und folgt dem Spaß überall, wo ihr Podcasts findet. Wir freuen uns über jede Stimme. Ihr könnt uns immer kontaktieren über unsere privaten Social Media Kanäle oder auch über unsere Facebook Sport1 Wrestling Seite. Da könnt ihr auch diskutieren immer mit. Da werden Grafiken erstellt von unseren, mit Zitaten von uns über die aktuelle Folge. Und da sind wir über alle Kritikpunkte und Lob ist Hudeleien sehr glücklich. Bis dahin danke ich dir, Martin. Für mich ist jetzt Abendessenzeit. Es ist 18.45 Uhr, 11.45 Uhr in Deutschland.
11.45 Uhr, ja genau. Ich gehe bald Burger einkaufen oder sowas. Schauen wir mal.
Wunderbar. Und wir hören uns spätestens nach Double or Nothing wieder.
Genau. Also, ciao.
Good fight, good night.